Die Presse.
Dieser Podcast wird unterstützt von Erste Group und Vienna Insurance Group.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Eastside Stories. Wir sind Martina Czarnowska
und Thomas Seifert. In unserer heutigen Folge haben wir eine besondere Expertin zu Gast, und zwar die Belina Zacharova. Sie ist eine Geopolitikstrategin, sie ist Gründerin des geopolitischen Beratungsunternehmens FACE und eine der führenden Stimmen in unserer Region, wenn es um die globalen Machtverschiebungen und die Beziehungen zwischen den Großmächten geht. Wir werden mit ihr über die aktuelle Weltlage und die Rolle Europas und die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China sprechen. Ein Konzept, das sie maßgeblich mit dem Begriff Dragon Bear, China, der Drache, Russland, der Bär, geprägt hat.
Bevor wir aber in das große Gespräch einsteigen, schauen wir nach Sofia. Von dort hat uns unsere heutige Voice-Message erreicht. Sie ist von Anna Atanasova. Anna ist Copywriterin, beschäftigt sich mit digitalen Strategien und betreibt gerade eine Online-Plattform, die sich mit Musik und kulturellen Veranstaltungen rund um Sofia befasst. Und sie hat uns folgende Nachricht geschickt.
Voice-Message. What's up, Sofia?
Dobar den und Sofia. It's the midst of the summer, yet Sofia is buzzing. And you can feel it everywhere. In the parks, on the streets, in the festivals that bring together music and ideas, and even in the co-working spaces where the ecosystem is preparing for the busy autumn season. Over the past 7 or 8 years, the startup scene here has exploded, producing not just fast-growing companies, but also unicorns that put Bulgaria on the global tech map. Earlier this year, we got the great news that Sofia will be the home of one of Europe's AI factories, following the brilliant work of Insight. There are many people who are pushing the boundaries of research and innovation, and who are making Sofia really a tech hub for the future of innovation and technology. If you ever get the chance, you should definitely come and visit.
Das war Anna Atanasova. Vielleicht zur Ergänzung. Insight, das Anna erwähnt hat, ist das Institute for Computer Science, Artificial Intelligence and Technology, das in Sofia angesiedelt ist und am Aufbau eines Zentrums für künstliche Intelligenz beteiligt ist. Anna ist übrigens eine unserer Autorinnen in der nächsten Ausgabe von European Voices. Sie schreibt darüber, wie junge Bulgaren, die ins Ausland gezogen sind, wieder in ihre Heimat zurückkehren. Und das ist ein Kontrapunkt zum Trend der massiven Emigration, von der gerade Länder wie Bulgarien und Rumänien betroffen sind.
In diesem Podcast haben wir offenbar so etwas wie einen Bulgarien-Schwerpunkt, Martina.
Ja, das sieht so aus.
Denn unser nächster Studiogast, Belina Zacharova, sie ist in Sofia geboren.
So, und in euer Gespräch hören wir jetzt rein.
Belina, meine erste Frage bei meinen Gästen ist immer, wo warst du denn gerade?
Ich habe zum ersten Mal, seitdem ich in Österreich bin, also ich bin fast 20 Jahre in Österreich, und zum ersten Mal habe ich mir vorgenommen, eigentlich im Sommer eine Reise zurück in die Heimat zu unternehmen. Und damit meine ich natürlich eine längere Reise. Und innerhalb von 8 Tagen habe ich 1500 Kilometer absolviert. Also bin ursprünglich aus Sofia, aus der Hauptstadt. Also ein paar
Tage. Dort geboren, nicht?
Dort geboren, dort groß geworden. Und habe dort ein paar Tage verbracht und dann auch in der zweitgrößten Stadt, Plovdiv.
Wir haben es ja auch vorhin schon gehört, unser WhatsApp kommt auch aus Sofia in dieser Ausgabe. Und auch da hört man die Begeisterung von Anna durch, die über diese tolle Startup-Szene in Sofia berichtet. Das heißt, offenbar ist Bulgarien ein unterschätztes Land, kann man sagen. Und man kann auch offenbar in die IT-Industrie investieren.
Oh, absolut. Das ist ein Geheimtipp.
Die Sache ist doch jetzt mit Alaska komplizierter geworden, weil wir jetzt auch sehen, wie die Amerikaner ticken, wie zumindest Donald Trump tickt. Da gab es ja die Theorie, er spielt den Reverse Nixon. Was hältst du von dieser Theorie?
Es ist keine Theorie, das ist der Ansatz. Und ich kann das auch bestätigen, weil ich manche der Hauptprotagonisten in diesem neuen Trump-Team, auch Trump-Team, also wenn es um Außensicherheits- und Verteidigungspolitik geht, auch persönlich kenne. Und ich kann eigentlich bestätigen, dass das der Mindset ist. Der Mindset ist, und das leite ich auch aus Gesprächen mit diesen Personen ab. Das heißt, sie haben auch kein Geheimnis daraus gemacht, schon vor der Präsidentschaftswahl. Und jetzt sind manche, wie zum Beispiel ein Rich Colby, der ist jetzt stellvertretender Verteidigungsminister in den USA, und so ähnlich läuft es auch bei anderen in diesem Team ab. Und der Mindset ist der folgende: Russland stellt keine strategische Gefahr für die USA dar. Also das heißt, aus amerikanischer Sicht, vor allem diese Verwaltung, betrachtet Russland nicht als strategische Gefahr. Herausforderung schon, aber nicht als Gefahr. Die einzige Gefahr, die einzige allgegenwärtige, umfassende Gefahr
für diese Administration
ist China. Und noch was diese Administration gemacht hat, ist, dass sie einen offenen Krieg mit anderen Mitteln, muss ich noch unterstreichen, also es geht überhaupt nicht um einen konventionellen Krieg, aber diese Administration hat einen offenen Krieg China gegenüber erklärt. Im handelspolitischen Bereich, also im wirtschaftlichen Bereich, im Bereich der kritischen Rohstoffe, im Bereich der technologischen, der neuen Technologien, also der vierten industriellen Revolution, im Bereich des Weltraumes, also Weltraums, und auch im Bereich der Verteidigung. Es läuft. Das heißt, sie werden schon einen Reversed Nixon-Kissinger-Ansatz probieren, aber aus meiner Sicht haben sie kurzfristig überhaupt keine Chance. Warum? Weil Russland, und ich würde jetzt mal behaupten, auch Alaska-Gipfeltreffen ist eine Funktion von dieser strategischen Annäherung. Also es zahlt sich jetzt sowohl für Russland als auch für China kurzfristig aus, dass sie zusammenhalten. Aus unterschiedlichen Gründen. Und nochmals, sie haben nicht in allen Bereichen überlappende Interessen und Zielsetzungen. Aber momentan sehe ich überhaupt keinen Spielraum für die Amerikaner, dass sie beide auseinanderdriften lassen, also dass sie beide auseinanderbringen. Was ich unter anderem aber schon sehe, ist, dass man jetzt die Weichen stellt und versucht, den kleineren Partner zu neutralisieren. Und zwar, indem man eigentlich erstmal...
Der kleinere Partner ist Russland.
Ist Russland. Und deshalb auch umgekehrt, indem man eigentlich nicht nur einen strategischen Dialog wieder einführt, sondern indem man auch russische Positionen in anderen Konfliktherden, also weil wir haben jetzt nicht nur das Thema, das Riesenthema des russischen Krieges gegen die Ukraine, sondern wir haben eigentlich das Thema, dass Russland auch in anderen wichtigen Konfliktherden mitspielt oder beteiligt ist, manchmal militärisch präsent ist, manchmal politisch sehr stark präsent ist. Und auch da muss man in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise auf die russische Position eingehen. Und natürlich weiß man ganz genau, so Stichwort Iran, weiß man ganz genau, wenn man sich da nicht einigt, bilateral, und da irgendwie nicht eine Plattform schafft, da kommt man auch bei den anderen Themen nicht weiter. Tatsache ist die, diese Trump-Verwaltung sieht die Möglichkeit einer Zweifronten-Konfrontation als das gefährlichste Szenario. Also sie ist der Meinung, dass die USA keine zwei umfassenden Kriege an zwei Fronten, Stichwort Europa und Stichwort Indo-Pazifik, gleichzeitig führen kann. Und deshalb geht es jetzt einfach darum, zu sehen, wo sind die Prioritäten, die liegen beim Indo-Pazifik. Also wir müssen jetzt dieses große strategische Kapitel unbedingt mit allen Mitteln abschließen. Das ist der Mindset.
An dieser Stelle muss ich jetzt kurz mal innehalten und mal überlegen, was heißt das jetzt eigentlich für Europa? Weil was du da skizzierst, das bedeutet, okay, die Amerikaner interessieren möglichst schneller Friede, egal wie, mit den Russen, um sozusagen sich voll auf den Pazifik konzentrieren zu können. Für Europa heißt das doch, okay, was sind unsere Probleme mit China? Das sind viel geringer als die mit Russland, weil Russland führt einen Krieg gegen ein europäisches Land, nämlich die Ukraine, und hat die Ukraine zum Teil besetzt. Und wir wissen auch nicht, ob es Ambitionen vielleicht eines Tages gibt, auch weiter zu gehen und die NATO zu testen. Während die Amerikaner ihr Problem sehen sie zu Recht oder zu Unrecht mit China, mit dieser strategischen Auseinandersetzung. Und jetzt kurze Frage, wenn der Reverse Nixon, was würde ein europäischer Nixon tun? Und jetzt meine These, der europäische Nixon würde nach Peking fahren und würde mal sehen, na gut, was gibt's hier eigentlich für Möglichkeiten? Können wir mit China vielleicht den Chinesen erklären, liebe Leute, für uns ist Russland ein großes Problem, helft uns doch hier. Und gleichzeitig haben wir viele andere gemeinsame Interessen. Ich sage nur, wir sind genauso wie China eine eine Elektro-Empire der Zukunft, während die Amerikaner mit den Russen gemeinsam Petro-Imperien immer noch sind und es wahrscheinlich bleiben wollen, solange dort Gas und Öl überhaupt existiert. Das heißt, es gäbe doch Ansatzpunkte, dasselbe, was Trump mit den Russen versucht, die Europäer mit den Chinesen zu versuchen, zu sagen, okay, können wir nicht da uns von den Amerikanern stärker lösen, wenn uns die fallen lassen würden? Und wir hätten gleichzeitig auch eine Drohgebärde gegen Washington, zu sagen, Moment mal, auch wir haben andere Optionen. Wir sind doch in einem irren strategischen Dilemma hier.
Also ist es tatsächlich passiert. Und in Wirklichkeit, also nicht in dem Ausmaß wie von dir jetzt dargestellt, aber in gewisser Weise ist es genau das passiert. Also die Europäische Kommission bzw. einzelne EU-Mitgliedstaaten haben genau diese Strategie entwickelt, wo sie dann gesagt haben, also wir brauchen unbedingt eine Äquidistanz. Also wir müssen unbedingt schauen, dass wir unsere Partnerschaft, also unser Verhältnis zu China in irgendeiner Form gestalten, dass wir auch eine Balanceakt spielen können zwischen den Chinesen und den Amerikanern. In weiterer Folge hat man auch ein Gipfeltreffen organisiert im Juli. Ziel war es, also statt Entkopplung, also das ist der Slogan der Amerikaner, Decoupling, also Entkopplung, statt Entkopplung zu schauen, dass wir einen sogenannten Risikominimierungsansatz betreiben, also De-Risking-Ansatz, und dann auch schauen, in welchen Bereichen, also du hast ein paar genannt, wir mit den Chinesen eigentlich kooperieren. Nur, mein Problem mit diesem Ansatz ist es, dass er auch sehr wohl kurzfristig funktionieren kann, weil, wie du von dir auch formuliert, richtigerweise formuliert, auch die Chinesen daran Interesse haben. Also wir haben ein Riesenhandelsvolumen von ca. 800 Milliarden Euro pro Jahr, also Europa und China. Im Vergleich ist das Handelsvolumen mit, also zwischen China und Russland, nur ungefähr 240 Milliarden, also im letzten Jahr. Und es ist sehr asymmetrisch. Richtig. Nur, mein Problem mit diesem Ansatz ist es, die längerfristig, also die Nachhaltigkeit des Ansatzes. Nämlich, dass man, wenn man jetzt annimmt, wir machen das unbedingt, und sehr viel ist das aber in Wirklichkeit auch aus dem Gipfeltreffen nicht rausgekommen, aber nehmen wir an, wir halten uns daran. In Wirklichkeit unterstützt man längerfristig durch China auch Russland. Also wir stehen uns dann selber im Wege, weil durch die Unterstützung, also durch die Vertiefung der Partnerschaft mit China, unterstützen wir indirekt auch die Entwicklung, die wirtschaftliche, handelspolitische Entwicklung von Russland. Denn China, nochmals, wird Russland unter keinen Umständen fallen lassen. Also die aktuelle geopolitische und geökonomische Lage ist so, also und die wird zumindest jetzt, bis Trump noch an der Macht ist. Und ich würde behaupten, und ich würde jetzt auch noch behaupten, es gibt mittlerweile ein Thema, wo die Demokraten und die Republikaner sich ziemlich einig sind. Und das ist das Thema China als strategische Herausforderung. Auch Biden hat sehr viel fortgesetzt von dem, was die erste Verwaltung von Trump eingeführt hat. Und somit meine ich, also, dass wir letztendlich zwischen diesen zwei geopolitischen Stühlen sitzen. Einmal haben wir jetzt per 2025 eine exorbitante Abhängigkeit von den USA. Eine noch viel stärkere strategische Abhängigkeit von den USA. Im Bereich der Energie, im Bereich der Technologie, im Bereich des Marktzuganges, im Bereich der Sicherheit und Verteidigung und auch im Bereich der Unterstützung für die Ukraine. Da sind die Amerikaner nach wie vor ein unverzichtbarer Partner, auch wenn wir jetzt mal die Führungsposition übernommen haben. Und dasselbe trifft jetzt auf China zu. Das heißt, wenn wir da jetzt mal die Partnerschaft vertiefen würden, verschaffen wir was genau? Noch mehr Abhängigkeiten. Da haben wir zum Beispiel Abhängigkeiten, wie beispielsweise im Bereich der seltenen Erde. Also bei seltenen Erden ist es so, dass 98% aus China kommt. Ja, jetzt stellen wir uns mal kurz vor, was ist, wenn diese systemische Rivalität sich noch weiterhin vertieft? Was ist, wenn wir plötzlich in einer bifurkierten Welt funktionieren, aber gleichzeitig Abhängigkeiten, also noch größere Abhängigkeiten mit beiden systemischen Rivalen haben, inmitten des größten Krieges auf dem alten Kontinent seit den letzten 80 Jahren? Das erscheint mir als keine kluge und nachhaltige Strategie in einem längerfristigen Zeitrahmen.
Und gehen wir auch mal in unsere Region von Ostmitteleuropa, Osteuropa, Südosteuropa. Interessant ist ja auch, dass das genau die Region ist, wo China sehr deutlich aktiv ist. Wenn man bedenkt, dass China Ungarn als Logistik-Hub für wichtige Firmen, ich sage jetzt nur Temu, aber es gibt viele andere Beispiele, auserkoren hat und in vielen anderen Bereichen hat man in Infrastrukturprojekte investiert und so weiter. Inwieweit siehst du dieses Engagement Chinas in Osteuropa, Südosteuropa als eine, wenn man so will, strategische Sache an? Also etwas, womit man auch politisch vielleicht dann etwas erreichen will. Bei Ungarn zeigt sich das ja immer wieder, auch teilweise jetzt mit der Slowakei, in dem Fall von Russland auch, ja. Oder ist es einfach, war das Opportunität, dass man halt dort den Marktzugang am leichtesten fand und am leichtesten die Mittel bekommen hat, um hier zu investieren und auch natürlich da, wie soll ich sagen, die Nachfrage nach Investitionen vielleicht am höchsten war? Wie schätzt du das ein?
Es war nie eine Opportunität. Bei solchen Themen muss man bedenken, dass China sich genau angeschaut hat, was vorher die Sowjetunion gemacht hat und vor allem wie erstmal die Sowjetunion und dann in weiterer Folge auch Russland mit speziell mit bestimmten Regionen in Europa getan hat. Also wir wissen alle, dass der ehemalige Sowjetraum, also das sind vor allem Länder aus dem ehemaligen sowjetischen Block in Zentral- und Osteuropa plus Westbalkan, dass das die Länder sind, die praktisch nach wie vor, ich sage es jetzt mal, das ist nicht meine Definition, das ist eher die Perzeption von außen. Also wenn es um Russland geht und auch um China, dass das nach wie vor die Länder sind, wo dieses Zusammenspiel von schwachen Institutionen, stockenden Reformen, hohem Korruptionsniveau, marginalisierten Bürger und Bürgerinnen und so weiter und so fort, die Liste ist sehr lang, dass das natürlich eine ideale Lage zur Markt, also für einen Markteintritt oder auch für einen langsame, aber sukzessive Einflussnahme verschafft. Und so ist es passiert. Also die Tatsache, dass gewisse Initiativen wie also seitens Chinas wie beispielsweise ursprünglich 14+1, also das waren genau die Länder, wo es um einen politischen Dialog ging. Kritische Infrastruktur ist keine Opportunität, also das ist im chinesischen Mindset absolut ein absolutes Muss. Also alles in allem sieht man einen kontinuierlichen Ausbau der politischen, der wirtschaftlichen, der handelspolitischen Beziehungen. Und somit verschafft man sich nicht nur Präsenz vor Ort, sondern man verschafft sich dadurch auch politische Einflussnahme. Stichwort zum Beispiel EU. EU, also wenn wir zum Beispiel bei bestimmten Themen die Abstimmung der 27 EU-Länder brauchen, so ist es auch unter anderem, dass man auch solche Themen berücksichtigt. Also habe ich jetzt einen sehr großen Partner wie China. Das war auch damals, wenn man bedenkt, beim Thema Sanktionen mit Russland. Habe ich jetzt eine gewisse Abhängigkeit? Also vielleicht beeinflusst das auch mein Abstimmungsverhalten, wenn wir dann mit den anderen EU-Mitgliedstaaten versuchen, eine gemeinsame Politik zu gestalten.
Und nochmal ganz konkret, was du gerade angesprochen hast, das heißt, aus deiner Sicht war der Ausbau der Eisenbahnverbindung zwischen Budapest und Belgrad durch ein chinesisches Konsortium ein Fehler. Waren wir dann naiv? Wurden da Fehler gemacht? Was hat Europa hier übersehen?
Also man muss auch sagen, nicht nur war es ein Fehler im Nachhinein, sondern und nicht nur Naivität, sondern aus meiner Sicht war es eine grobe Fahrlässigkeit. Eine grobe Fahrlässigkeit, die sich jetzt natürlich auch in gewisser Weise rächt. Im Fall von Piräus weiß man ganz genau, dass es keinen anderen Kandidaten gab. Also das heißt, die Chinesen wollten sowieso, aber es gab auch keine Alternative. Und da muss man schon ein bisschen hinterfragen, warum wir eigentlich überhaupt nicht diese Themen als strategische Themen betrachten. Daran liegt es. Und jetzt muss man einfach umstellen. Und das ist das, was ich meinte, dass das aus meiner Sicht nicht mal angekommen ist. Weil ab dem Moment, wo das ganze Thema eines Kalten Krieges 2.0 zwischen den USA und einerseits und China und Russland andererseits tatsächlich als Thema ankommt und debattiert wird, so muss man auch entsprechend agieren. Und da muss man eben solche Themen ganz anders, also nämlich strategisch, als strategische oder kritische Infrastruktur. Jetzt gibt es natürlich teilweise schon die Diskussionen, Aber wir sehen auch im Nachhinein, dass das nicht unbedingt, also nicht in diesem Ausmaß. Es heißt jetzt nicht, damit ich auch nicht missverstanden werde, dass Länder zum Beispiel wie China als Investoren nicht zugelassen werden dürfen. Aber bis zu einem gewissen Grad oder in einem gewissen Ausmaß. Nicht in einem Ausmaß, wo sich das in Richtung eines politischen Risikos zum Beispiel entwickeln könnte. Stichwort auch 5G-Netze. Stichwort also zum Beispiel in Indien ist es ein Riesenthema mit den chinesischen Apps und so weiter.
An dieser Stelle halten wir kurz inne und zoomen von der großen Geopolitik in eine bestimmte Region hinein, die uns besonders am Herzen liegt. Wir blicken auf den Donauraum. Diesem ist nämlich die nächste Ausgabe von European Voices gewidmet, die im September erscheint.
Und da folgen wir der Donau von der Quelle im Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. Und einer unserer Autoren berichtet in dieser Ausgabe sogar von seinem Spaziergang von Wien nach Istanbul.
Ein sehr ambitionierter Spaziergang.
Absolut.
Außerdem haben wir Beiträge aus Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Wir schauen uns die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Donauraum an, beleuchten die historische und aktuelle Rolle der Donaukommission und vieles mehr. Nun aber wieder zurück zu unserem Gespräch.
Ich möchte nochmal zurückgehen auf die Ukraine, weil das doch uns als Europäerinnen und Europäer besonders betrifft. Und da kann man das auch mal rekapitulieren. Okay, das Gipfeltreffen in Alaska, was immer Trump dort wirklich erreichen wollte, wir wissen es nicht, aber man kann es nicht sagen, dass er, zumindest aus jetziger Sicht, vielleicht kennen wir zu wenig Details, vielleicht gibt es geheime Absprachen, die sich erst in weiterer Folge entfalten, aber aus jetziger Sicht würde man sagen, ein Misserfolg. Du hast vorhin erwähnt, dieses Treffen der Europäer mit den Chinesen, wo man versucht, vielleicht auch hat, auch viele Dinge, die wir vielleicht heute nicht wissen, die besprochen wurden. Und da sieht es auch so aus, und du hast es auch erwähnt, als wäre es auch kein Erfolg gewesen, dass man die Chinesen stärker dazu bekommen hätte, dass sie auf Russland einwirken, hier in Richtung einer Friedenslösung zu gehen. Das heißt, was ist eigentlich hier passiert? Die Amerikaner haben keinen Erfolg gehabt bei Putin, zumindest bis jetzt sieht es aus, dass Trump bei Putin keinen Erfolg hatte. Die Europäer hatten keinen Erfolg in China. Das heißt, müssen wir davon ausgehen, dass das einfach weiterläuft, dieser Krieg?
Ja, der Krieg, leider Gottes, wird weiterlaufen. Und zwar jetzt durch diese, sagen wir mal, diplomatische Verzögerung. Und damit nutze ich nur eine Metapher und ich kläre auch, was ich damit meine. Wird der Krieg in einen Zeitrahmen rübergehen, über 2030, 2032 und so weiter. Ja, das ist das Erste. Also ich habe keine guten Nachrichten diesbezüglich. Dieser Krieg wird noch lange dauern. Heißt es aber jetzt, dass Trump nicht eine diplomatische oder politische Pause einsetzen kann? Nicht unbedingt. Nochmals, also was in Alaska stattgefunden hat und es als eine Optik von vielen Analysten bezeichnet wurde. Und wir wissen in Wirklichkeit nicht, was in den 3 Stunden besprochen wurde. Also wir haben nicht die gesamte Information. War für mich persönlich jetzt mal einmal eine Funktion aus diesem neuen geopolitischen Format, wie gesagt. Also wenn es ein kalter Krieg hieß, und wir wissen es auch nicht. Also ich habe jetzt meine Arbeitshypothese kurz dargestellt. Es gibt auch andere Arbeitshypothesen, was die globale Ordnung betrifft. Aber wenn wir bei meiner bleiben würden, dann heißt es, dass der russische Krieg gegen die Ukraine auch der erste offizielle Stellvertreterkrieg war zwischen den USA und China. Die USA haben sich eindeutig für die Ukraine entschieden und die Chinesen haben eigentlich Russland unterstützt. Und nach wie vor, jetzt haben wir auch eine erste Ableitung, dass Russland unbedingt China als Sicherheitsgarant dabei haben will. Also das ist schon mal ein Indiz dafür. Gleichzeitig haben wir aber auch leider Gottes jetzt ein anderes, also relativ negatives Indiz, nämlich, dass sich die Amerikaner zurückziehen wollen, dass sie nicht mehr bei diesem Krieg mitmachen wollen.
Sie wollen sagen, Europa, das ist euer Problem.
Richtig. Und das ist für mich die große Ableitung aus diesem Format, Alaska-Format, weil einerseits hieß es zwar um die Ukraine, wo jetzt 3 russische rote Linien von den Amerikanern akzeptiert wurden. Einmal keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine, einmal, dass Krim als russisch anerkannt werden sollte. Ja, also das waren schon 2 wichtige Aspekte auch aus ukrainischer Sicht, wo jetzt die Amerikaner praktisch also nachlassen. Und dritter, wichtigster aus meiner Sicht Aspekt, in so einem, bleiben wir beim Stellvertreterkrieg, das ist eben der Punkt, dass keine US-Soldaten auf ukrainischem Boden stationiert werden. Das sind die Aspekte, die uns eigentlich am meisten,
verständlicherweise
beunruhigen. Aber wir verstehen nicht, dass das Parallelprozesse sind, wo auch die Amerikaner und die Russen sich was ausmachen, was mit uns jetzt zwar direkt nichts zu tun hat, wo wir aber natürlich im Nachhinein davon, also darunter leiden werden, also was sie entscheiden.
Wenn man das bei diesem Gedankenstrang von dir weitergeht, dann kriegt man es ja noch viel mehr mit der Angst zu tun, als das, was du bisher skizziert hast, weil das heißt, ja, du sprichst vom Drachenbären. Was ist, wenn für die Europäer sich das so darstellt, okay, wir haben den Drachenbären hier, nämlich östlich von Europa und westlich vielleicht haben wir irgendwann, ich sag mal, auch einen Adler, der bisher unser Protektor irgendwo war, der das vielleicht nicht mehr, sondern im Gegenteil vielleicht uns sogar als Spielstein auf seinem Schachbrett einsetzen könnte.
So wird es aus meiner Sicht auch ablaufen, aber nicht im Ausmaß, wie es oft jetzt geschildert wird. Sprich, einen kompletten Rückzug aus Europa. Denn in Wirklichkeit gibt es nach wie vor sehr starke Interessen der Amerikaner auch. Also das heißt, einerseits, wie sehe ich es? Also die Verantwortung für die Zukunft der Ukraine, für die Souveränität der Ukraine wird bei den Europäern liegen. Ob es uns gefällt oder nicht, man muss sich an die Arbeit machen. In Wirklichkeit habe ich schon vor 3,5 Jahren ganz eindeutig und klar gemacht im öffentlichen Raum, es ist vor allem unsere Aufgabe insofern, dass wir einerseits die Ukraine so stark und umfassend unterstützen, weil die Ukraine den Krieg eigentlich tagtäglich führt und auch Opfer dieses Krieges ist, aber auch, weil in weiterer Folge wir alle hier in Europa auch in einem nicht konventionellen, nicht militärischen Krieg sind. Das heißt, auch am 24. Februar 2022 wurde dieser nicht konventionelle, also nicht militärische Krieg gegen uns gestartet seitens Russlands. Also Russland ist tatsächlich all-in gegangen an diesem Tag, nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen Europa. Und jetzt ist das Folgendes passiert. Es wird äußerst unangenehm sein, denn man hat in den 3,5 Jahren einfach nicht erklären können, unseren Gesellschaften, dass wir tatsächlich unter anderem jetzt nicht unbedingt gegen Russland kämpfen müssen, aber wenn wir die Souveränität der Ukraine tatsächlich unterstützen müssen und wollen, wie behauptet, dann braucht man europäische Truppen auf ukrainischem Boden. Man hat sich noch nicht geeinigt, aber man wird sich auf gewisse Linien einigen, also Kontrolllinien einigen. Das haben wir in anderen Konflikten genauso gehabt. Auch hier wird es so ablaufen. Da muss man auch unter anderem europäische Truppen stationieren und in weiterer Folge dieser gesamte zentral- und osteuropäische Raum, auch mit den neuen nordischen NATO-Mitgliedern, das ist die sogenannte Ostflanke der NATO, das sind die Frontstaaten, das wird der neue eiserne Vorhang sein. Da muss man sehr schnell und umfassend militärisch und auch in Dual-Use, also das heißt auch aus der Perspektive der Zivilschutzinfrastruktur, muss man sehr schnell aufrollen. Das sind die Aufgaben. Wie will man das eigentlich der Bevölkerung kommunizieren? Habe ich keine Antwort darauf. Und ich glaube auch nicht, dass das gut ankommen wird. Ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaften tatsächlich verstehen, wo wir uns, an welchem Wendepunkt wir uns überhaupt befinden. Und nochmals, die Tatsache, dass man eigentlich hier keinen Krieg, also ich teile nicht die Meinung von vielen Militärexperten, die jetzt behaupten, als nächstes würde Russland ein NATO-Mitglied militärisch angreifen, sondern ich würde behaupten, dass das Ziel nach wie vor die Ukraine bleibt, allumfassend, in weiterer Folge Länder aus der sogenannten östlichen Partnerschaft wie Moldawien, wie Georgien und in weiterer Folge einfach dieser gesamte Raum, gesellschaftlicher Raum, wo man diese hybride Kriegsführung, also Kriegsführung tagtäglich betreiben kann.
Gut, wir kommen schon langsam zum Abschluss des Gesprächs. Und ich will ja, und in diesem schönen Sommer, letzten, wo es langsam in den Frühherbst geht, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht völlig deprimieren. Und jetzt noch siehst, frage ich dich ganz bewusst, siehst, gibt es irgendwo einen Silberstreif am Horizont, dass es vielleicht irgendwann ein Grand Bargain gibt, dass man in irgendeiner Form wieder vielleicht auf multilaterale Foren zurückkehrt und sagt, gut, wir sehen, wir haben uns eigentlich ziemlich, wir tänzeln hier am Abgrund, ja, mit Krieg in der Ukraine, vielleicht auch mit weiteren Konfliktfeldern, so wie du es skizziert hast, was uns hier droht. Gibt es irgendeine Chance, dass irgendjemand versuchen wird, hier für wieder Entspannung zu sorgen, vielleicht für eine gewisse Neuordnung der Machtverhältnisse zu sorgen? Ist es irgendwie realistisch? Können wir zumindest davon träumen? Ich formuliere es schon sehr, sehr vorsichtig, weil ich weiß, du bist Realistin und keine Träumerin. Aber ja, kannst du uns irgendeinen Hoffnungsschimmer geben oder irgendein Szenario entwickeln, wo wir nicht heute ins Bett gehen und Albträume bekommen?
Erster Punkt, den ich immer, der mir sehr wichtig ist und den ich immer sozusagen auch erwähnen möchte, damit es nicht zu pessimistisch wird, ist der Punkt, dass es bereits in der Geschichte bewiesen wurde, dass, und nämlich während der Zeit des Ersten Kalten Krieges, dass demokratische Gesellschaften durchaus sich dafür wappnen können und durchaus in der Lage sind und fähig sind, autoritäre Regimes zu bekämpfen und auch im Rahmen einer hybriden Kriegsführung sehr wohl als Sieger daraus zu kommen. Und das ist, finde ich, nach wie vor absolut gegeben. Dafür braucht man aber einfach einen anderen Mindset. Also wir brauchen bei der politischen Führung in unseren europäischen Staaten, bei den Institutionen, also Stichwort Bürokratie, und auch bei unserer Industrie, Unternehmerschaft und Bürgertum einfach den Mindset dafür. Wir müssen die rosa Brille schlussendlich wegtun und einfach die Realität sehen, wie sie ist und was die anderen damit vorhaben. Das ist der erste Punkt. Also es ist absolut machbar und möglich. Außerdem ist es auch schon historisch gesehen bewiesen worden, dass autoritäre Führung, also autoritärer Führungsstil und autoritäre Regimes nicht sehr lange durchhalten. Auch das, also, und meistens scheitert es an der internen, an gesellschaftlichen Prozessen, weil sie einfach irgendwann mal nicht mehr liefern. Auch das wird es aus meiner Sicht wieder geben, ja. Dritter Punkt. Es wird Entspannungspolitik geben. Nach einer Phase, wir befinden uns jetzt in der konfliktären Phase, nochmals, also wo man zwar die Waffen gegeneinander nicht anwenden will, Gott sei Dank, aber natürlich, wo es sehr viele Stellvertreterkriege und militärische Auseinandersetzungen gibt, wo man sich indirekt bekämpft, also wo die Chinesen, aber auch die Russen und die Amerikaner mitmischen. Das ist natürlich die schlechte Nachricht. Und dann kommt es aber ein Peak und nach dem Peak wird es eigentlich Entspannungspolitik geben. Also momentan rüsten alle auf. In unserem Fall in Europa rüsten wir nach, weil wir haben lange Zeit eigentlich überhaupt nicht aufgerüstet. Und dann gibt es wieder mal diese Phase, wo wir tatsächlich eine Entspannungspolitik haben, wo die Diplomatie, wo die multilateralen Strukturen aufs Neue geschaffen werden, weil die aktuellen, also die Strukturen aus der sogenannten westlich dominierten Ordnung, die greifen nicht mehr zu. Es kommen neue Akteure, das ist die nächste gute Nachricht. Also es kommen viele Akteure aus dem globalen Süden.
Indien,
also es
wird
vielfältiger. Und sie haben auch ihre eigenen Interessen. Sie wollen auch nicht unbedingt in einer, sagen wir mal, in einer binären Welt verfangen werden. Also sie suchen auch nach Möglichkeiten. Also Länder wie Indien oder Indonesien oder Malaysia, Philippinen, Brasilien, Argentinien, auch afrikanische Staaten. Auch das sind potenzielle Partner für uns, wo wir auch also jetzt nicht statisch bleiben und eingefroren in diesem statischen Zustand hier in Europa, weil nichts Sinn ergibt, sondern ganz im Gegenteil. Uns selber aus diesem statischen ein bisschen rausschütteln und wir müssen selber eigentlich proaktiv mehr tun nach innen, aber mehr tun auch mit Blick auf Partnerschaften und Beziehungen.
Und dann ist traditionell meine letzte Frage immer in diesem Podcast. Gibt es irgendein Buch oder vielleicht Bücher oder Podcasts oder Sendungen, irgendetwas, was du empfehlen möchtest, was uns auch vielleicht hilft, die Welt besser zu verstehen? Oder es kann auch irgendwas sein, wo du sagst, ja, Leute, entspannt euch und hört euch eine gute Musik an oder einen Film, den du jetzt empfehlen magst.
Ich bin ein großer Fan von Filmen. Also ich schaue jetzt wieder mal ein bisschen die alten Klassiker, muss ich gestehen, also im Sommer, wie Apocalypse Now oder Thin Red Line, also die wirklich klassischen militärischen Filme, kann ich nur schwerstens empfehlen. Aber die sind auch natürlich, muss ich vorwarnen, sehr depressiv.
Ja gut, das ist in deiner Profession, da gibt es eben auch immer wieder dieses Thema.
Ich habe auch, also ich schaue auch sehr gern Serien wie Game of Thrones und House of the Dragon. Also die muss ich auch immer wieder aufs Neue schauen. Jetzt habe ich im Sommer wieder mal einmal die ganze Serie geschaut und da findet man sehr viele realpolitische Prinzipien und interessante Beispiele, so dass ich sogar überlege, ob ich nicht eine Serie starte, wo ich mit einzelnen Szenen erkläre, was eigentlich was das realpolitische Prinzip ist für zum Beispiel Studierende aus dem Bereich der internationalen Politik und internationalen Beziehungen. Das wäre so.
Also da würde ich inskribieren, ein Game of Thrones sozusagen jetzt mal politisch erklärt, was hier in diesen verschiedenen Houses sozusagen abgeht. Super.
Und schlussendlich habe ich auch jetzt nochmals, also ich lese auch gerne aufs Neue Bücher, die ich liebe aus der Kindheit. Und ich habe jetzt auch Dune nochmals im Sommer, also aufs Neue durchgelesen. Ich bin jetzt beim zweiten Buch und muss auch da feststellen, natürlich jetzt mit der Erfahrung, die ich momentan habe, also wie anders ich auf diese ganze Problematik der Großmachtrivalität, also dann imperialistische Ansätze, Rohstoffproblematik, also das sind so viele, also ausgezeichnete Beispiele aus meinem Bereich. Also anscheinend komme ich überhaupt nicht mehr weg von dem, was ich professionell mache. Es gibt einen Podcast von Hoover Institute, ein ausgezeichneter, weil der nicht nur strengstens Politikwissenschaftler einlädt, sondern auch Historiker. Ich kann ihn wirklich sehr, sehr schwer empfehlen. Da kommen Akademiker, vor allem Akademiker aus unterschiedlichen Bereichen und können dann über 1,5-2 Stunden manchmal über ein spezifisches Thema, ob es jetzt Sowjetunion war oder jetzt aktuell Russland, China, was erzählen. Und ich mag diesen Podcast besonders gern.
Was wir von Velina Chakarova heute gelernt haben, ist vor allem eines. Wir müssen vielleicht umdenken. Weg von der kurzfristigen Nachrichtenlogik, die uns oft im Detail gefangen hält, und hin zum Verständnis der großen systemischen Kräfte. Die Welt ist komplexer und vielleicht auch gefährlicher geworden, aber sie ist nicht unverständlich. Velina sagt, wir müssen die rosa Brille wegtun und die Realität sehen, wie sie ist. Und den Link zu diesem Gespräch finden Sie in den Shownotes. So wie auch alle Informationen zur neuen Ausgabe der European Voices unter europeanvoices.eu.
Und das war das vierte Kapitel unserer Eastside Stories. Jeden letzten Donnerstag im Monat erscheint eine neue Podcast-Folge.
Danke, dass Sie dabei waren. Hören Sie uns wieder.
Servus.
До свидания.